Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Im Vor- oder Schrebergarten zeigt sich auch das Naturverständnis des Besitzers. Und so reicht das Spektrum von der klinisch reinen Steinwüste bis hin zum wildblühenden Cottagegarten. Letzterer meist naturnah und reich an Insekten. Die Steinwüste ist im besten Fall nur tot, im schlimmsten Fall werden aber giftige Pestizide auf die Kiesel gekippt, damit auch keine Pflanze das Wüstenkonzept durchbricht. Dieser unsachgemäße Einsatz von Pestiziden ist ein Problem, wie auch die Grundwasserwerte unter Schrebergärten zeigen. Dabei gibt es zu chemischen Pestiziden biologische Alternativen. Und darüber möchte ich nun mit Christiane Geidel, Biologin beim LBV, dem Naturschutzverband Landesbund für Vogelschutz in Bayern, sprechen. Frau Geidel, wo kommen denn im privaten Bereich überhaupt Pestizide zum Einsatz?
Hallo erstmal. Ja, also im privaten Bereich wird eigentlich ganz schön viel an Pestiziden eingesetzt. Wenn man mal in den Baumarkt geht und sich dort die Dünge- und Giftabteilung anschaut, dann sieht man eigentlich schon, welche Vielfalt an Mittelchen da so angeboten werden. Und die kommen natürlich alle irgendwo zum Einsatz, denn wenn das Zeug nicht gekauft werden würde, würde es natürlich dort nicht in den Regalen stehen. Das sind zum einen Mittel, um den Gartenteich algenfrei zu halten, die Pflasterfugen frei von vermeintlichen Unkräutern zu halten, Algenbewuchs auf dem Gehwegpflaster einzudämmen, Ameisen zu bekämpfen, Mückenlarven im Gartenteich irgendwie abzutöten. Also es gibt nichts, was man sich nicht vorstellen kann. Und alles Pflänzlein, alle Insekten, die dem Menschen in irgendeiner Weise lästig scheinen, kann man auch mit irgendeinem Mittelchen bekämpfen. Und das ist halt das Zeug, was tatsächlich in unseren Gärten irgendwo verklappt wird.
Sie sagen schon verklappt. Was richten denn diese Mittel an?
Ja, das meiste ist halt so, dass die Mittel, die haben natürlich eine Wirkung. Also wenn die zum Beispiel gegen Ameisen, gegen Algen, gegen diese vermeintlichen Unkräuter eingesetzt werden, töten die natürlich ab oder die verdrängen irgendwas. Das heißt, das sind Giftstoffe, die ja nicht ohne Folge bleiben. Die werden zum Teil ins Grundwasser geschwemmt oder wirken sich dann eben auch auf andere Organismen, also auf andere Tiere und Pflanzen aus, die man vielleicht gar nicht unbedingt treffen will. Das Problem ist einfach, dass das nicht so selektiv wirkt, wie sich der Gärtner das vielleicht vorstellt, also dass man jetzt sagt, okay, ich habe da einen grünen Belag auf meinem Pflaster, der muss weg, sondern dieses Mittel, das ist ja nicht ausgebracht und dann verschwunden. Also das verdunstet ja nicht oder löst sich nicht in Luft auf, sondern wenn es dann nachher das nächste Mal regnet, dann wird das tatsächlich abgespült, kommt in die Brauchwasserleitung und irgendwann wieder in den natürlichen Wasserkreislauf. Und dann hat man eben diese Rückstände, die ja dann nicht immer 100% abbaubar sind, irgendwo in der Natur, in unseren Grundwasserreserven. Und über kurz oder lang kommt es dann halt auch wieder zu uns Menschen zurück und schädigt dann letztendlich nicht nur die Natur, also die heimische Tier- und Pflanzenwelt, sondern ja auch uns Menschen.
Es landet ja nicht nur im Wasser, wie Sie gerade sagten, sondern eben auch bei den kleinsten Lebewesen, die in diesem Wasser oder die auf den Pflanzen leben. Was macht denn das mit der ganzen Nahrungskette?
Ja, die bringt es natürlich total durcheinander. Wenn man halt sich vorstellt, in der Natur hat ja jedes Lebewesen eine Daseinsberechtigung und irgendeinen biologischen Sinn. Dann sind zum Beispiel die Blattläuse, die uns Menschen natürlich tierisch stören, wenn die uns Gartenkulturen befallen, oder die Rosen, die dann immer so hübsch aussehen, die haben natürlich einen Sinn. Das heißt, die werden von einer Vielzahl von Wildtieren gefressen. Denkt man da als klassisches Beispiel mal an die Marienkäferlarven, aber auch Schwebfliegenlarven, es gibt Raubfliegen. Also es gibt eine Vielzahl an kleinen Insekten, die sich von diesen Blattläusen ernähren. Und wenn man natürlich den ganzen Insekten die Nahrungsgrundlage nimmt, also die Blattläuse totgiftet, dann haben die nichts mehr zu fressen und gehen halt in der logischen Konsequenz zurück. Das heißt, wir werden in unserem Garten weniger Insekten beobachten können. Wir haben tatsächlich dann auch die Tiere, die uns eigentlich gefallen und die man vielleicht auch gerne seinen Kindern mal zeigt, irgendwann nicht mehr da. Also der Marienkäfer ist dann irgendwann einfach weg.
Wenn ich jetzt aber meine Rose tatsächlich mal in die Vase stellen möchte, das heißt, ich möchte sie nicht dem Mehlrußtau überlassen oder ich hätte auch Freude daran, wenn die Äpfel irgendwie nicht vom Pilz vorher aufgefressen werden. Was kann ich denn da unternehmen? Was gibt es für biologische Möglichkeiten?
Also grundsätzlich ist es so, dass in der Natur ja immer schon Pflanzen entweder befallen wurden und dann aber auch sich natürlicherweise gewehrt haben. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, wie wird natürlicherweise gegen Blattläuse vorgegangen. Das heißt, man kann Pflanzen nutzen, die einfach natürliche Inhaltsstoffe haben, die Blattläuse nicht so mögen. Das ist zum Beispiel das erste wichtigste Beispiel ein Brennnesselaufguss, dass man einfach sagt, man setzt eine Art Jauche an aus Brennnesseln, die man dann in Wasser quasi einlegt über eine bestimmte Zeit. Die geben dann ihre Inhaltsstoffe ab. Und wenn man dann die Pflanzen eben zum Beispiel damit besprüht, dann wirkt das auf die Blattläuse extrem unattraktiv. Und dann hat man halt zum Beispiel dann eine Rose ohne Blattläuse, die man auch bedenkenlos in die Vase stellen kann. Und so gibt es auch noch ganz viele andere Mittelchen, die vor allen Dingen, ich sag jetzt mal, in den früheren Bauerngärten absolut erprobt waren. Wenn man also einfach mal die Großeltern fragt, was die vielleicht gemacht haben, dann kommt schon ganz viel zutage, was man halt heutzutage einfach vergessen hat, was man nicht mehr anwendet, was aber wirklich über viele Generationen sich bewährt hat und auch Anwendung gefunden hat.
Vielen Dank für diese Tipps. Ich sprach mit Christiane Geidel, sie ist Biologin beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern.